Halleluja. Und danke, Herr, für diesen Abend. Danke für alles, was du vorbereitet hast. Und wir geben dir einfach unsere Herzen hin. Wir brauchen deine Gegenwart und auch deine Leitung und Führung. Und rede zu uns auch. Segnen Claudia und Silvia. Wir segnen die Botschaft auch. Und danke, dass jedes Wort in unsere Herzen fällt und Frucht bringt. Danke dafür. Du bist der Herr über diesem Abend und wir rufen deinen Sieg aus. Du bist unser König, Herr. Danke dafür. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Jesus. Jesus, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Jesus, wir lieben dich. Halleluja, wir ehren dich, Vater, in unserer Mitte. Himmlischer Vater, wir ehren dich. Und wir heißen dich willkommen, Heiliger Geist. Wir brauchen dich. Du bist unser Tröster. Du bist unser Lehrer. Du bist unser Beistand, Herr. Und ich bete, dass du uns jeden Einzelnen lehrst. Wir wollen zu den Füßen Jesu sitzen. Und wir wollen von dir lernen, Herr. Lehr uns dein Wort, Herr. Danke für deine Gegenwart, Herr. Öffne unsere Herzen, dass wir alles empfangen, was du zu uns, zu jedem Einzelnen persönlich sagen willst, Herr. Und dass diese Worte in unsere Herzen fallen und Frucht bringen für die Ewigkeit. So unsere Leben heute Abend verändert werden. Dass nicht eine gute Predigt ist, wieder eine gute Predigt, sondern das lebensverändernde Botschaft ist, weil dein Wort ist diese lebensverändernde Botschaft. Danke dafür. Amen.
Guten Abend. Ich möchte euch auch herzlich begrüßen zu diesem dritten Jüngerschaftsabend, den wir heute hier haben. Wir können bald unsere Zelte aufbauen hier in der Gemeinde. Waren viele von euch Freitagabend, Freitagnacht, Samstag den ganzen Tag hier, am Sonntag, Dienstag, heute. Aber es ist ein Vorgeschmack auf das, wenn wir dann mal 24 Stunden einfach Anbetung haben, wo wir immer kommen können und einfach zusammen den Herrn anbeten können und zusammen vor ihm sein können. Es ist ein Vorgeschmack darauf und ich freue mich, wenn das kommen wird. Heute Abend möchte ich einfach kurz nochmal ein bisschen zusammenfassen von der Bergpredigt von Matthäus Kapitel 5. Und dann wird Silvia etwas sagen. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, dass es heute schwerpunktmäßig um das Ganze geht, Vergebung. Vergeben und auch was Matthäus 7 dann richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, einfach in diese Richtung und da wird Silja nachher schwerpunktmäßig kommen. Und ich möchte einfach kurz in Matthäus 5 nochmals die Gebiete anschauen, wo Jesus uns auffordert, dass wir Sieg darin anstreben sollten. Also ich betone das nochmal, es geht darum, dass wir in diesen Gebieten den Sieg anstreben. Wir haben ihn oftmals nicht und wir fallen immer mal wieder, aber dass wir in dieser Haltung leben, jawohl, das ist das Ziel und auf das gehe ich zu. Und darunter gebe ich mich nicht zufrieden und bleibe nicht sitzen, sondern das ist das Ziel und dahin renne ich, dem jage ich nach. Und die Gebiete in Matthäus 5, das erste, also einige Punkte haben wir tiefer angeschaut, andere möchte ich einfach ganz kurz streifen. Wo er anfängt, ihr habt gehört, zu den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Also ab Vers 21 ist das, ich möchte nicht alles lesen, einfach das zusammenfassen. Wo er dann aber sagt, aber ich sag dir, wenn du deinem Bruder ohne Grund zürnst, dann bist du schon dem Gericht verfallen. Wir haben das letztes Mal ein bisschen angeschaut. Einfach kurz, es geht darum, um das zweite Gebot, was Gott uns gegeben hat, dass wir einander lieben sollen. Und dass wir einander mit diesen Augen sehen müssen, mein Nachbar, mein Nächster ist der Liebling Gottes. Und so muss ich ihn sehen. Der Nächste, mein Geschwister, mein Bruder, meine Schwester, das ist der Liebling Gottes. Und wenn ich zürne, wenn ich negativ bin, wenn ich wütend bin, dann betrübe ich damit Gott. Ich verletze Gott, ich betrübe den Heiligen Geist, wenn ich meinem Nächsten zürne, der Liebling ist von Gott. Und wichtig ist, ich komme da nachher nochmal darauf, aber wichtig ist, wie viel Negatives gibt es da im Leib Christi, wo wir miteinander, wo wir übereinander reden, negativ reden, und damit betrüben wir Gott. Damit betrüben wir Gott. Und ich habe mal vor kurzem einen guten Spruch gehört, wo jemand gesagt hat, Gossiping, oder wie sagt man auf Deutsch? Klatsch bei Gott nennt man Gebet. Also, wenn du bei Gott klatscht, dann ist das Gebet. Also mit anderen Worten, bei Gott darfst du dein Herz ausschütten. Bei Gott, da darfst du deinen ganzen Frust und deine negativen Gedanken und alles bringen. Er weiß ja sowieso. Du musst nicht zu ihm dann mit deinen frommen Worten kommen und in deinem Herzen drin hast du Groll und Zorn. Bei Gott darfst du das loswerden. Ihr wärt vielleicht erstaunt, wenn nicht sogar geschockt, wenn ihr mein Gebetstagebuch lesen würdet und sehen würdet die Gedanken oder was in meinem Herzen da ist auch Unkraut noch in meinem Herzen. Und ich bringe das vor Gott. Und das sind die negativen Gedanken. Wenn ich zornig bin, wenn ich neidisch bin, wenn ich wütend bin, wenn ich betrübt bin, was auch immer, das habe ich auch. Und das darf ich, mit dem darf ich zu Gott gehen. Das darf ich Gott bringen. Muss ich Gott bringen. Und das ist der richtige Ort. Und sobald wir es einander bringen, dann sind wir auf dem gefährlichen Weg. Da könnte man im Prinzip einen ganzen Abend darüber füllen. Über das Ganze, was im Jakobus auch steht mit unserer Zunge, dass eigentlich unsere Zunge den ganzen Leib vergiftet. Und das ist nicht mein Leib gemeint, sondern das ist der Leib gemeint, die Braut Christi. Und wenn wir unsere Zunge nicht im Griff haben, wie wir dann Negatives anrichten können, vieles kaputt machen können. Gott sagt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du nach, oder wenn du über deinen Bruder sagst, diesen nach, das betrübt Gott. Und das ist ein ganz schwerpunktmäßiger Punkt auch in der Bergpredigt. Ich meine, darum geht es eigentlich in diesem fünften Kapitel. Es geht um das Leben miteinander, wo Jesus uns sagt, wie wir in einer guten Art und Weise miteinander leben können. Und wie gesagt, dass du diese Dinge in deinem Herzen hast, das ist nicht das Schlimmste, weil wir haben diese Dinge, wir haben noch Unkraut in unseren Herzen. Aber wichtig ist, was mache ich damit? Streue ich es rum? Rede ich negativ? Sage ich du nach oder was auch immer? Oder gehe ich mit diesen Dingen, die in mir drinstecken? Ich habe das letztes Mal schon gesagt, es sind Dinge, die in mir drinstecken, wo andere Reaktionen hervorrufen, die in mir noch drinstecken, was oftmals nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern es ist das Unkraut in mir drin. Und das muss ich angehen. Damit muss ich zu Gott gehen, mein Herz ausschütten, ihn um Vergebung bitten, ihn fragen, wo das Unkraut herkommt, ihn bitten, dass er mich reinigt, ihm helfen, ihm bitten, dass er mir hilft zu lieben und einfach auch Dinge, die wir sicher heute Abend noch tiefer darauf reingehen, auch mit Vergeben und Richten und das Ganze. Wir müssen die Dinge anschauen, die in uns drin sind, wenn wir da Probleme mit haben. Wir müssen nicht die anderen anschauen und ihre Probleme, sondern ich muss mein Problem anschauen. Und wie gesagt, Gott wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und unseren Klatsch bei ihm abladen. Wir dürfen bei ihm klatschen. Dann das nächste. Wo es darum geht, wo Jesus dann sagt, ab Vers 27, ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich habe euch gesagt, dass wenn du eine Frau ansiehst, hast du schon Ehe gebrochen. Da bin ich letztes Mal auch schwerpunktmäßig darauf eingegangen. Da möchte ich jetzt eigentlich heute Abend nicht mehr darauf eingehen, einfach zu sagen, das ist auch ein Punkt, wo Jesus sagt, sollen wir Sieg anstreben. Wir sollen Reinheit anstreben. Dann 5, Vers 33 bis 37, da heißt es, du hast gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, aber ich sage euch überhaupt, ihr sollt nicht schwören, sondern euer Wort soll ein, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein soll ein Nein sein. Und das ist auch wieder mit der Zunge, wo wir unsere Zunge einerseits im Griff haben müssen, aber andererseits auch, unser Ja sei ein Ja. Also das heißt, was ich sage, also das, was hier eigentlich drum geht, da geht es auch um Manipulation, um Übertreibungen, um Großschwätzen, um das Ganze. Und Jesus sagt, deine Rede sei lauter. Was du sagst, das soll man glauben können. Was du sagst, das soll man wissen, das stimmt. Du sollst eine lautere Person sein und lautere Worte sollen aus deinem Mund herauskommen. Und du sollst nicht große Dinge machen und schwören hier und schwören da, sondern was du sagst, das sei ja und dein Nein sei nein. Und das hat vieles auch eben mit Manipulation zu tun, mit Selbstdarstellung und das Ganze. Da gehe ich nicht näher drauf ein, aber einfach, auch das ist ein Punkt, wo Jesus sagt, auch wieder mit der Rede, dass wir da anstreben sollen, dass unser Ja ein Ja ist, unser Nein ein Nein und dass die Leute wissen, auf diese Person kann ich mich verlassen und wenn sie das sagt, dann stimmt das auch und es ist nicht 10 Meter daneben oder darüber übertrieben oder was auch immer, sondern lautere Persönlichkeit mit lauteren Worten. Dann 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widerstehet nicht dem Bösen. Diese Passage, die möchte ich mal ganz lesen, weil die leitet eigentlich ein auch auf Vergebung, auf das, was heute Abend ein Stück weit auch das Thema sein wird. Kapitel 5 von Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widerstehet nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und ein Unterkleid nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, den der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, also das ist eigentlich ein Gebiet, wo es auch darum geht, ich meine, das hat auch viel mit Stolz zu tun. Auge um Auge, was, wenn der mir, dann aber, dann habe ich auch das Recht ihm. Es ist etwas, was in uns auch hochkommt, wo wir sagen, also wenn der sich das erlaubt, dann habe ich auch das Recht. Und das ist eigentlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Jesus sagt, hey, wenn dich jemand bittet, deine Meile zu gehen, dann geh sogar zwei. Und wenn er deinen Mantel will und gar kein Recht darauf hat, dann gib ihm noch mehr. Gib ihm noch deine Decke, damit er warm hat. Also einfach, das ist die Haltung drin. Nicht, hey, was, du gibst mir das, dann bekommst du auch nur das. Oder du tust mir das, dann tue ich dir aber auch das. Sondern unser Herz ist ganz anders. Gott ist so anders. Und er sagt, und strebt dem an. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böses und Gutes und lässt regnen über die Gerechten und über die Ungerechten. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun, den Vers habe ich schon oft gelesen, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Deinen Nächsten lieben, deinen Feind hassen, nein, wir sollen sogar unseren Feind lieben, das hat viel auch mit Vergebung zu tun. Das kann ich nur, wenn ich loslasse und wenn ich vergebe. Mich hat ein Wort aus diesem Abschnitt, bin ich ein bisschen drüber gestolpert, musste ich nochmal lesen und irgendwie mich damit beschäftigen, was bedeutet das? Da heißt es, ich aber sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, damit ihr Kinder eures Vaters seid. Ich sagte, was hat das mit dem Zusammenhang, damit wir Kinder unseres Vaters sind? Aber ich habe dann irgendwie gedacht, ja, wenn dein Vater weiß ist, dann kannst du nicht schwarz auf die Welt kommen. Dann stimmt irgendwas nicht. Jetzt mal im Natürlichen. Also irgendwie, da stimmt etwas nicht. Wenn du einen weißen Vater hast und schwarz auf die Welt kommst, dann stimmt was nicht. Und so ist es in unserem Geist, wenn wir Kinder unseres Vaters sind im Himmel, im Geist, dann können wir nicht in Hass leben. Dann können wir nicht in Zorn leben. Dann können wir nicht in Unvergebenheit leben. Das geht nicht. Es geht nicht. Ich sage nicht, wie gesagt, das ist der Standard vom Vollkommensein. Aber was ich sagen möchte ist, unser Vater, der Liebe ist, der uns liebt, der uns vergeben hat, der Licht ist, wir können nicht in der Finsternis bleiben, indem dass wir Zorn, Hass, Ablehnung gegen unsere Nächsten haben. Das beißt sich. Das geht nicht zusammen. Manchmal dauert es eine Weile, bis wir wirklich vergeben können, aber solange wir in einem Prozess bleiben, ist das ganz okay. Gefährlich ist es erst dann, wenn ich sage, ich habe das Recht dazu, zornig zu sein. Ich habe das Recht, der hat es nicht verdient, dass ich vergebe. Ich habe das Recht, nichts zu vergeben. Wenn wir da sitzen bleiben, das ist gefährlich. Dann sind wir auf einer gefährlichen Bahn. Aber solange wir sagen, Jesus, jeden Tag, Jesus, hilf mir, auch miteinander, auch wenn du mit jemandem oder so Probleme hast, solange wir in dieser Haltung sind, tagtäglich, Jesus, bitte hilf mir. Hilf mir, diese Person zu lieben. Bitte hilf mir, zu vergeben. Ich konnte es heute schon wieder nicht, aber bitte vergib mir und hilf mir, mit deinen Augen zu sehen. Bitte hilf mir in diesem Prozess. Wenn wir da dran sind, so offenbar und auch schwach und ehrlich vor Gott, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann sind wir Kinder unseres Vaters. Aber wenn wir in den Sachen, wenn wir uns abschneiden und uns in den Sachen verharren und sagen, dazu habe ich das Recht, dann wird es gefährlich. Ich meine, der ganze erste Johannesbrief ist auch der voll, der sagt, wer sagt, er liebt Gott und doch seinen Bruder hasst, das ist ein Lügner. Irgendwie geht das nicht zusammen. Das ist wie das nicht zusammenpasst. Wenn wir Gott lieben und im Geist mit ihm verbunden sind, an ihm dran sind, dann können wir nicht einfach Hass in unserem Herzen aufgehen lassen. Das funktioniert nicht. Und an diese Dinge müssen wir einfach drangehen. Weil sonst kann es sein, dass wir uns auf dem breiten Weg wiederfinden. Und ich meine, ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will, es geht um unsere Haltungen. Es geht einzig und allein um die Haltung. Es geht nicht, dass wir es erreicht haben, sondern es geht darum, dass wir offen bleiben für den Heiligen Geist, dass wir uns nicht verstocken für seine Stimme, dass unsere Herzen weich sind, dass wir ehrlich und aufrecht vor Gott sind, dass wir auf dem Weg der Vergebung leben, dass wir einfach auf dem Weg sind. Darum geht es. Und dass wir unsere Herzen nicht verstocken und nicht hart machen. Und eben sagen, das ist mein Recht, ich habe das Recht dazu. Dann ist es immer gefährlich, weil du hast nie das Recht, zornig zu sein oder nicht zu vergeben oder was auch immer. Und die ganze Bergpredigt, also einfach das sind die Punkte, wo Jesus uns sagt, wo wir Sieg anstreben müssen. In diesen 5 Punkten, die ich jetzt erwähnt habe. Ich bin auf einige nicht eingegangen, aber näher kann ich nicht mehr Zeit haben, aber einfach, das sind die Gebiete, wo Gott sagt, in denen müssen wir Sieg haben. Nächstes Mal schauen wir ein bisschen an, auch die Gebiete, wo Gott sagt, wo wir drin gehen sollen, also die positiven, und auch, was es bedeutet, Schätze im Himmel zu sammeln und auch mit unseren Finanzen umzugehen. Das ist dann, wie wir leben sollen. Aber hier heute, das sind die 5 Punkte, wo Gott sagt, das ist Unkraut in eurem Leben und das müsst ihr ausreißen. sind Unkraut in eurem Leben, wo ihr ausreißen müsst und wo ihr Sieg anstreben müsst, damit ihr in meinem Licht bleibt. Eigentlich anders ausgedrückt, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr in meinem Licht bleibt und in meinem Licht wandelt. Okay. Silja macht jetzt weiter einfach auf diesem Gebiet der Vergebung.
Gut, guten Abend auch nochmal. Ich möchte einfach noch kurz beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du einfach hier bist. Vater, du kennst unsere Herzen und unsere Herzen sind wie ein offenes Buch vor dir. Herr, nichts ist verborgen. Wir können voreinander etwas vormachen, aber nicht vor dir. Und wir danken dir, dass wir das nicht müssen, sondern dass wir so sein dürfen, wie wir sind heute Abend. Vater, und danke, dass du ein Vater bist, der barmherzig ist und der seine Kinder liebt. Und Herr, bitte hilf uns heute Abend, dass keiner von uns hier herausgehen muss und traurig sein muss, wenn er auf sich schaut, sondern dass jeder hier herausgehen darf und sich freuen darf, weil er auf dich schaut und diesen großartigen Vater sehen darf, der uns einfach liebt, so wie wir sind, aber uns nicht so lässt, wie wir sind. Vater, bitte öffne unsere Herzen und unsere inneren Augen, dass wir einfach auch heute Abend noch etwas mehr verstehen dürfen von deinen Geheimnissen. Dank sei dir, Herr. Amen. Gut, wollen wir zuerst weiterfahren und in der Bibel, ich hoffe, ihr habt die Bibeln hier, miteinander lesen von Matthäus 6 und zwar vom Vers 7. Und zwar geht es da um das unser Vatergebet. Vom Vers 7 heißt es: Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen. Denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon gewundert habt, was diese zwei Teile miteinander zu tun haben. Zuerst spricht Jesus von dem Unser Vater und dann sagt er: Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Ich glaube, dass Jesus hier uns ein Raster gibt, eben für Gebet, wo er gesagt hat, also es geht nicht darum, dass ihr viel sprecht, dass ihr bei Gott großen Eindruck macht. Und dann gibt er uns wie dieses Raster, um was es geht, also dass wir Gott anbeten sollen, dass wir Gott danken sollen oder ihn bitten sollen um das, was wir brauchen, dass wir Gott um Vergebung bitten sollen, wo wir eben, also wo wir Schulden haben gegen, oder wo wir Leuten vergeben müssen, dass wir bitten sollen, dass Gottes Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Und da gibt es eine ganze Auslegung für sich selber über das Unser Vater. Und dann heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Und bei all diesem, nach diesem ganzen Gebet sagt er, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebet, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und eben wenn ihr ihnen nicht vergebt, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Und ich habe einfach gemerkt, eigentlich da, Gebet hat ganz viel zu tun mit Vergebung. Oder mit anderen Worten, ihr könnt gar nicht richtig beten, wenn ihr nicht zuerst vergeben habt. Also fängt gar nicht an zu beten, egal wie, wenn ihr nicht vergeben habt. Also einfach, das ist jetzt meine Auslegung von dem, aber ich habe einfach das gespürt, um richtig in Verbindung mit Gott zu kommen, müssen wir überhaupt vergeben haben. Sonst ist die Verbindung zu Gott einfach durchgetrennt. Das ist ja das aller, das ist die Basis. Die Basis von deiner Bekehrung ist Vergebung. Dass du erlöst bist von der Hölle und in den Himmel kommst, ist Vergebung. Die Basis von allem ist Vergebung. Und ich denke, das ist das, was er hier sagt. Eben, Vergebung ist äußerst wichtig. Was ist Vergebung? Wir verstehen, dass Satan sehr daran interessiert ist, dass wir nicht vergeben. Weil eben dort, überall dort, wo Gott unsere Sünden nicht vergeben kann, und wir werden eben sehen, warum er das nicht kann später, dort, wo Gott unsere Sünden nicht vergeben kann, überall dort hat Satan Herrschaft über dein und mein Leben. Also eigentlich, die Herrschaft Satans ist nicht einfach nur dort, wo du Sünde hast, sondern dort, wo Gott dir nicht vergeben kann für diese Sünde. Das Problem der Menschheit ist heute eigentlich nicht mehr die Sünde, sondern das Problem ist, dass die Leute nicht Vergebung empfangen für ihre Sünde. Die Vergebung wurde ausgegossen. Die Vergebung ist da. Aber die Tragik ist, dass die Menschen in ihren Sünden bleiben, obwohl Vergebung geschehen ist. Und eigentlich, ich habe gedacht, die Tragik der Hölle ist nicht die eigentlich, dass dort Menschen sitzen, belastet mit Sünden, sondern die Tragik der Hölle ist, dass sie gefüllt ist mit Menschen, welche Sünden nicht vergeben wurden, obwohl eigentlich die Vergebung da ist. Das ist die Tragik. Es geht nie um die Größe der Sünde, sondern um das Fehlen der Vergebung. Was bedeutet Vergebung? Vergebung bedeutet eben Erlassung der Schuld. Eine Definition in einem Wörterbuch. Erlassung der Schuld. Ich glaube, eben dieses Erlassen der Schuld, wie wir jetzt das gesehen haben, das ist eigentlich etwas, was wirklich wir nur können, weil Gottes Natur es ist. Das Erlassen der Schuld. Eben so sehr es stimmt, dass Claudia sagt, wir müssen das anstreben. Das stimmt. Und dennoch können wir es nur anstreben, weil Gott so ist. Weil Gott ein Gott ist, der einfach Sünden erlässt. Weil in uns können wir das nicht. Und ich glaube sogar, eben wenn wir das Alte Testament lesen, oder? Ich glaube, dort ist das ganz natürliche Gesetz beschrieben. Und das ist eigentlich ein gutes Gesetz. Also jetzt versteht mich nicht falsch. Das ist das natürliche gute Gesetz. Das heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist doch gerecht, oder? Also wenn mir jemand einen Zahn rausschlägt, dann darf ich ihm einen Zahn rausschlagen, dann gibt das doch in mir ein gewisses Gefühl von Gerechtigkeit, oder? Und ich denke, das ist die Gerechtigkeit, die hat Gott den Menschen mal einfach so von Natur aus nach ihrem Sündenfall gegeben. Also quasi, wenn dich einer in deiner Familie, du jemand umgebracht wurdest, dann darfst du dort auch einen umbringen. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Also das war das natürliche Gesetz, das Moses gegeben hat. Und ich glaube, ohne Christus ist das eigentlich ein gutes Gesetz. Weil das ist die Gerechtigkeit in sich. Wie du mir, so ich dir. Und natürlich heute als Christ, und wenn wir von der Perspektive der Bergpredigt das sehen, dann sagen wir, nein, 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 das darfst du nicht, oder? Aber wenn wir jetzt zurückgehen und einfach schauen, der natürliche Mensch in uns, dem ist diese mal natürliche irdische Gerechtigkeit gegeben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und ich denke einfach, das ist wichtig, damit wir verstehen, warum wir auch oft so reagieren. In uns ist das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Jeder von uns trägt das in sich, das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und wir alle kennen das, wenn uns etwas Unrechtes, oder nicht nur uns, wenn jemand anders vielleicht, den wir lieben, etwas Unrechtes geschieht, dann sträubt sich in uns, oder wie, es nicht sträubt, wie sagen denn, da kommt etwas hoch in vielen von uns. Also dem müssen wir jetzt helfen, und da muss Gerechtigkeit geschaffen werden. Das darf nicht sein, oder? Diese Ungerechtigkeit. Und dann kommt das in uns hoch. Und wir alle kennen das Gefühl. Und manchmal ist es auch gut, dass es das gibt. Also wenn du zur Polizei gehst, weil du bestohlen wurdest, und der dir einfach sagt, na komm, vergiss es doch, weißt du. Du hast doch einen Fisch hinten auf deinem Auto, oder? Also ihr seid doch die, die an die Bergpredigt glaubt. Na komm, lass doch das Auto gehen, oder? Was heißt es, du sollst noch die zweite Meile gehen? Also verstehst du, wir leben ja in dieser Welt, und wir wissen, da sind wir froh um das Prinzip der Gerechtigkeit, oder da sind wir froh um dieses Konzept. Es gibt ja Länder, da herrscht keine Gerechtigkeit in dem Sinne. Also es gibt Länder, da musst du einfach viel Geld bezahlen, und dann kommst du aus dem Gefängnis heraus, und du siehst da, wie der Dieb von dir freigelassen wird, nur weil er geschmiert hat und so. Und das ist Ungerechtigkeit, die tut weh. Also da sind wir ja auch froh ein Stück weit, dass wir in einem Land leben, das eigentlich auf diesem alttestamentlichen Prinzip aufgebaut ist. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay. Also jetzt mal einfach im Hinterkopf, dass wir wissen, da ist etwas auch Natürliches in uns eingebaut. Und jetzt kommt natürlich eben das große Aber. Was machen wir jetzt da, wenn Jesus uns jetzt etwas ganz Neues bringt? Und eben, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist etwas Göttliches. Es ist nicht einfach in dir drin. Und ich glaube auch nicht durch deine Anstrengung. Nicht durch deine und meine Anstrengung. Jesus, Gott hat versprochen, ich werde ihnen ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben. Also, und das ist sein Geist, es ist seine Natur, die eigentlich fähig ist, dass wir zu dem Punkt kommen. Aber eben, wir müssen uns mit dem eins machen, mit diesem Jesus. Wir müssen sagen, okay, nicht mehr ich lebe, sondern du lebst. Also, das ist ganz klar. Aber jetzt möchte ich einfach eben nochmals darauf eingehen, wie sieht das jetzt wirklich aus? Warum, oder wie soll ich jetzt das sagen? Warum ist es jetzt plötzlich so, dass ich vergeben soll, wo doch eigentlich das Prinzip eben da ist, wo Gott gegeben hat im Alten Testament, dass ich mich rächen darf, was ja eigentlich in mir drin wäre, dass Gerechtigkeit herrscht. Warum jetzt plötzlich das andere? Und ich möchte einfach, dass wir miteinander jetzt das Gleichnis lesen in Matthäus 18. Von Vers 21 an. Ich lese es durch, weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gleichnis. Und da ist so das ganze Prinzip drin, von dem ich auch heute Abend sprechen möchte. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebet. Und hier sehen wir eigentlich ein Prinzip, das uns die Situation zeigt, wie wir stehen vor unserem Gott. Hier in diesem Gleichnis sehen wir, wie ein König oder ein Herr eben abrechnen wollte in seinem Reich. Und dieser König können wir vergleichen mit unserem Gott. Der steht eigentlich für Gott. Der König hier ist unser Gott. Und jetzt wollte er abrechnen. Unser Gott, es kommt ein Tag, da wird unser Gott abrechnen. Und da wird abgerechnet nach dem Gesetz. Nach dem Gesetz, ob das Gesetz erfüllt wurde in unserem Leben. Da wird abgerechnet, ob wir die 10 Gebote gehalten haben oder nicht. Das wird der Tag des Gerichts sein. Es gibt auch in unserem Leben, jetzt einfach so nebenbei, immer wieder Abrechnungen. Aber einfach so als großes Bild behalte, dass da ist Gott und er rechnet mit uns, seinen Knechten, ab. Jetzt schon hier im Leben manchmal, aber ganz sicher beim letzten Gericht. Da wird abgerechnet. Und seht ihr, es ist die Gnade und Güte unseres Gottes, der hier beschrieben ist als dieser König, dass wir alle die Chance haben, von diesem König Gnade zu erlangen. Auch wenn wir die Schuld, auch wenn wir unsere Sünden oder auch wenn wir unsere Schulden nicht bezahlen können. Es ist die Gnade Gottes, wenn abgerechnet wird mit uns und wir dann merken: Wow, ich habe dieses Gebot nicht behalten. Ich habe dieses Gebot missachtet. Ich habe hier gefehlt. Ich habe dort gefehlt. Hilfe! Eigentlich müsste ich verworfen werden von diesem König. Eigentlich müsste ich in die Hölle kommen. Eigentlich müsste ich jetzt bezahlen für alles, was ich falsch gemacht hatte. Das ist Abrechnen am letzten Tag, oder? Das ist die Abrechnung, die dieser König hier machte mit seinen Knechten. Und als es eben heißt, einer wurde zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Ich habe nachgerechnet, nach einer Tabelle, wie viel, was 10.000 Talente waren zu jener Zeit. Und das sind umgerechnet 35 Tonnen Gold oder Silber. Der hat ihm 35.000 Kilo Gold oder Silber geschuldet. Also ich denke, das steht für unermesslich viel. Und ich denke, das ist ja eigentlich das, wenn wir wissen, wie heilig unser Gott ist, eben wie heilig dieser Standort Gottes ist. Und dann haben wir die Menschen und wir versuchen als Menschen, hier ein bisschen gerecht zu sein oder ein bisschen gerechter und ein bisschen besser. Ich rede jetzt von den unerlösten Menschen, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Noch so gute Menschen, es reicht nicht. Unsere Schuld Gott gegenüber ist so groß, eben wie hier diese 35 Tonnen Gold. Wir haben keine Chance, das begleichen zu können. Und das ist das Bild, wo Gott sagt, schaut mal, ihr seid mir so sehr, liegt ihr mir in der Schuld. Und ich denke, dieses Bild haben wir humanistische Menschen oft verloren. Wir denken, wir sind doch eigentlich gute Kerle, oder? Also Gott könnte doch mit uns noch zufrieden sein, wenn wir es mit jemand anders vergleichen. Und ich denke eben, dass das tragisch ist, dass wir diesen heiligen Gott nicht mehr kennen. Wo wir den Unterschied zwischen Sünde und Heiligkeit so vermischt haben. Aber eben dieses Bild hier zeigt diesen liebenden, barmherzigen Gott, obwohl er in dieser Heiligkeit sagt, hey, okay, 35.000 Kilo Silber oder Gold schuldest du mir, aber weißt du was, ich habe Barmherzigkeit mit dir und ich erlasse dir die ganze Schuld. Gehe hin. Und das ist das Bild des Kreuzes, wo er so viel gelitten hat, wo er bezahlt hat, diesen höchsten Preis. Und die Bibel sagt irgendwo, ihr seid erlöst worden mit dem Blut Jesu, das viel kostbarer ist als Silber oder Gold. Dieses unbezahlbare Blut Jesu, wo eben diese 35 Tonnen einfach nur so ein kleiner Teil sind von dem, was dieser Preis war, wo Jesus dich losgekauft hat. So kostbar bist du ihm. Stell dir das vor. Und das nicht, weil du dich angestrengt hast oder weil du doch nicht so schlecht bist wie ein anderer. Nein, du bist schlecht. Wir sind von Natur aus Sünder und schlecht. Gibt es nichts daran zu verschönern. Und dieser König sagt, ich erlasse dir die Schuld. Jetzt versteht ihr ein bisschen dieses Verhältnis, wenn wir jetzt zu diesem Menschen gehen, dem jetzt diese Riesenschuld von 35 Tonnen vergeben sind. Und jetzt geht er voller Freude hinaus. Judi hui, ich bin befreit. Meine Kinder, meine Frau, wir müssen nicht ins Gefängnis. Und dann, auf dem Weg nach Hause, begegnet ihm einer seiner Knechte, die unter ihm sind. Und dann kommt ihn in den Sinn, als er diesen Typ sieht. Ah, der schuldet mir doch noch was. Was waren jetzt das schon wieder? Und dann nimmt er sein Buch hervor. Aha, 100 Denare. Du schuldest mir übrigens noch 100 Denare. Und ich will die jetzt und auf der Stelle zurück. Und dann lesen wir, wie dieser Unterknecht beginnt zu betteln, sagen, bitte, mein Herr, habe doch Erbarmen mit mir. Ich werde es dir zahlen, sobald ich kann. Kannst du bitte mit mir Gnade haben? Und was macht dieser gemeine Typ hier? Er sagt, er ergriff ihn und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und nochmals, als der andere dann sagte, habe Geduld mit mir und ich will dir bezahlen, dann heißt es, er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Übrigens, ein Denar ist eine Silbermünze. Also sagen wir jetzt, selbst wenn eine Silbermünze 100 Gramm wiegen würde, und das hat sie vermutlich nicht, aber damals war das Geld etwa etwas größer, als wir es heute haben. Also dann hätten wir 100 Gramm Silber, und wie viel hat er ihm geschuldet? 10.000, das wären 10.000 Gramm Schuld, also das wären 10 Kilo. Gut, dann hätte er ihm 10 Kilo Silber geschuldet. Und wie viele Schulden waren ihm gerade erlassen worden? 35.000 Kilo Schulden. Okay. Seht ihr, und genau das ist der Punkt, warum es geht bei der Vergebung. Das ist der ganze Punkt, warum wir kein Recht haben, irgendjemandem nicht zu vergeben. Nicht weil die Schuld, die er getan hätte, zu groß gewesen wäre oder nicht zu groß wäre. Es geht überhaupt nicht um die Größe der Schuld des anderen, dass wir sagen können, ja, diese Schuld kann man vergeben oder diese nicht. Die Frage geht um das Verhältnis von Gottes Gnade. Es geht eigentlich um die Gnade Gottes. Gott sagt, weil ich barmherzig bin, möchte ich, dass ihr auch barmherzig seid. Und jetzt, wie gesagt, wir müssen, mein Sohn hat mich einmal gefragt, als er jünger war, Mami, muss ich vergeben? Da habe ich gesagt, nein, du musst nicht vergeben. Du kannst wählen, ob du vergeben willst. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Weißt du, Gott hat ein Gesetz aufgestellt, und das heißt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, wenn dir jemand etwas angetan hat, dann kannst du ihm genau in der gleichen Weise zurückgeben. Das ist deine Wahl. Nur das einzige Problem dabei ist, dass dann Gott mit dir genau gleich umgehen muss. Aber du kannst schon, wenn du das willst. Natürlich hat er dann gefunden, das sei jetzt doch nicht eine solch gute Lösung. Aber versteht ihr, das müssen wir wissen. Wir dürfen nach dem Prinzip leben. Auge im Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Du schuldest mir 100 Denare. Gott sagt, okay, dann fordere von ihm doch diese 100 Denare. Aber dann muss ich von dir die 35.000 Kilos Gold fordern. Das ist mein Gesetz. Das ist das Gesetz in meinem Königreich. So einfach ist das. Gott ist doch so gut. Er lässt uns so viel Freiheit. Wir dürfen auch wütend bleiben. Das ist okay. Gehört es gerade jetzt dazu? Ja? Ich gehe nachher darauf ein. Ist gut. Okay. Also, darüber geht es schlussendlich. Verglichen mit unserer Schuld gegenüber, die wir Gott gegenüber haben, gibt es keine menschliche Schuld, die größer wäre. Und dann sehen wir eben, dass, was Gott dann hier tat, oder eben dieser König, es heißt, er überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Als dann eben der König erfuhr, dass dieser Knecht so unbarmherzig war, seinem Unterknecht, da wurde er wütend und hat ihn ins Gefängnis geworfen, und er wurde gefoltert, bis der letzte Rappen bezahlt war. Und seht ihr, das ist ein geistliches Prinzip, das wir oft antreffen, auch in der Seelsorge, wo Menschen, die nicht vergeben haben, die werden gefoltert. Die werden gefoltert von den Peinigern. Und viele Menschen, welche wirklich Pein erleben, auch als Christen, in der Seelsorge entdeckt man, dass einfach der Feind, eben der Folterer, der Peiniger, der hatte von Gott die Erlaubnis bekommen, ihn zu peinigen. Weil das ist die logische Folge. Er musste gepeinigt werden, bis er den letzten Heller bezahlt hat. Natürlich konnte er das nicht sein Leben lang und wird gepeinigt sein Leben lang, bis er vergibt. Und das ist wirklich, diese Peiniger, das sind Dämonen. Die haben das Recht, die Menschen zu peinigen, solange sie nicht vergeben. Es Seht ihr, manchmal wollen wir das Alttestament-Prinzip für andere anwenden und das Neue Testament, die Gnade im Neuen Testament, für uns beanspruchen. Aber das funktioniert nicht so. Entweder wir gehen nach dem Alten Testament, wie du mir, so ich dir. Fein, Gott sagt, deine Entscheidung. Er hat ja immer gesagt, du wählst. Du kannst wählen, Leben oder Tod, ich mache beides vor dich hin. Wenn du das willst, das ist deine Entscheidung. Und hier sind die Konditionen dazu, dann werde ich genau gleich mit dir verfahren. Das ist okay für Gott. Vom Gerecht her, vom Recht her ist es okay, aber es betrübt sein Herz. Weil er sagt, ich habe mein Leben gelassen für dich, ich habe mein kostbarstes Blut vergossen für dich. Schau doch, empfang's doch. Vergib doch, damit du es empfangen kannst. So ist die Reihenfolge. Ich möchte jetzt einfach noch etwas sagen eben zu dieser Vergebung. Ich bin mir ganz bewusst, dass, wie soll ich jetzt das sagen? Ihr habt vielleicht schon Zeugnisse gehört, wirklich von Menschen, welche durch ganz schlimme Dinge gegangen sind. Und ich weiß jetzt, ich in meinem Leben, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich diese Tiefe von Schmerz von jemandem erlebt habe, wie das andere Menschen erleben. Und ich, wie soll ich sagen, ich sage das deshalb nicht leicht. Es ist manchmal leicht zu sagen, vergib, wenn wir nicht die Tiefe erlebt haben, der Schmerzen, die gewissen Menschen zugefügt wurden. Und ich weiß das, ich habe das in der Seelsorge immer wieder gesehen. Da sind wirklich Wunden von Missbrauch, die so, so tief sind, dass es eben vom Gefühl her nicht einfach möglich ist, so zu vergeben. Vom Gefühl her. Und ich denke, das ist ein Grund, warum gewisse Menschen eben Mühe haben mit Vergebung, weil sie denken, ich muss Vergebung doch fühlen, sonst bin ich doch ein Heuchler, wenn ich nicht auch fühle, dass ich vergeben will. Aber das ist ein falsches Konzept. Vergebung ist in erster Linie mal eine Entscheidung. Eine Entscheidung zu sagen, ich möchte vergeben, weil ich weiß, Jesus hilft mir dabei und er hat mir vergeben. Es ist eine Entscheidung. Und die Gefühle, das ist ein Prozess. Und es ist Gott, der da hineinkommen muss und der da heilen muss. Und manchmal muss er Schicht um Schicht heilen, um wirklich in die Tiefe der Gefühle hineinzukommen. Also lass dich nicht abhalten, auch wenn der Schmerz noch da ist, wenn du vergeben hast. Sage dem Herrn, aber ich habe mich entschieden und ich bleibe dabei. Du bist der Heiler. Und manchmal sind es auch verschiedene Schichten, wo wir vergeben müssen, weil gewisse Leute, das betrifft jetzt vielleicht nur wenige von uns, wenn überhaupt, aber gewisse Leute, die wurden so stark verletzt, verwundet, beschädigt, emotionell, dass sie gar nicht mehr wissen, was alles ihnen geschehen ist. Und wenn Gott uns alles aufdecken würde, aufs Mal, dann würden wir es nicht verkraften. Und deshalb geht Gott Schichten mit uns, Schicht um Schicht. Aber auch da dürfen wir den Heiligen Geist einfach beten, Gott zeige mir, was ist jetzt dran. Und ich sage immer, es ist eine nächste Schicht dran, dort, wo jemand von den Peinigern gefoltert wird und nicht weiß, warum. Und dann dürfen wir wieder sagen, Herr, wo sind noch Schichten, wo diese Person gar nicht bewusst weiß, wo sie in ihrem Herzen tief Hass hat, Unvergebung hat gegen Dinge, die ihr angetan wurden. Gott ist ein Gott, der eben in seiner Barmherzigkeit Schritt für Schritt mit uns geht. Aber es ist immer einfach wichtig zu sagen, Herr, ich bin willig zu vergeben. Zeige du es mir, ich bin willig. eben eine andere Blockade des Vergebens. Ich bin jetzt bei den Blockaden des Vergebens. Eine andere Blockade des Vergebens ist es, die Angst. Und zwar, ich habe Angst zu vergeben, weil diese, sagen wir mal, Wut, wenn ich Wut habe in meinem Herzen, kann das auch eine Waffe sein. So viele Menschen, die ein Opfer wurden von Missbrauch, von Dingen, die ihnen getan haben, die haben eben diese Wut innerlich aufgebaut und das gibt ihnen eine gewisse Sicherheit. Diese Wut ist eine gewisse Waffe. Wenn mir nichts bleibt, ich bin verwundet, aber ich habe wenigstens diese Wut. Und dann ist es oft schwierig, eben sie haben Angst, wenn ich vergib, dann habe ich plötzlich keine Waffe mehr. Und versteht ihr, Wut oder Hass ist für viele Menschen ein Schild, ein Schutz, aber ein falscher Schutz, ein falsches Schild. Und das Problem ist eben, Gott sagt, ich möchte dein Schutz sein, ich möchte dein Schild sein. Ich gebe da zwei Stellen an. 1. Mose 15,1, wo der Herr sagt, ich bin dein Schild und dein Belohner. Psalm 18, Vers 3, der Herr ist mein Schild, meine Zuflucht, meine Burg, er schützt mich. Aber seht ihr, Gott kann uns nicht schützen, wenn wir unseren eigenen Schild und Schutz der Wut, der Rebellion, des Hasses vorheben. Wir denken, das ist ein Schutz, aber eigentlich berauben wir uns von dem wahren Schutz, nämlich von dem Schutz Gottes. Und auch da dürfen wir sagen, wenn wir das glauben, o Herr, ich lasse los meinen Schutz, ich nehme deinen an. Du wirst mich schützen, wenn ich mich ganz nackt fühle und denke, jetzt habe ich ja nichts mehr gegen diese Täter, um mich zu schützen. Das sagt Gott, nimm meinen Schutz, ich bin stärker. Eine andere Blockade vom Vergeben kann sein, dass wir denken, das ist eine solch schlimme Tat, die mir angetan wurde. Wenn ich jetzt vergebe, dann bedeutet das ja so viel, wie wenn ich diese Tat gut heiße. Also quasi, okay, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm. Nein, das heißt es nicht. Seht ihr, Gott sagt, die Rache ist mein. Rächet euch nicht selbst, die Rache ist mein. Seht ihr, für jede Tat, die jemand dir angetan hat, muss er vor Gott Rechenschaft ablegen. Und Gott rächt, sein Zorn rächt. Nur dort, wo das Blut Jesu und die Vergebung Jesu Christi reinkommen darf, da wird jede Rache durch das Kreuz getilgt. Aber die Tat wird nie gut geheißen. Der Täter wird nie einfach verniedlicht oder gesagt, ja, es war ja nicht so schlimm. Nein. Und wie Claudia gesagt hat, wir dürfen diese Gefühle auch unserem Gott sagen. Wir dürfen wirklich schreien zu ihm, sagen, ich fühle mich so ungerecht behandelt. Das war so gemein. Das war so schlimm. Das dürfen wir ihm alles sagen. Das müssen wir nicht verschönern. Aber dann sagen Gott, auch wenn diese Schuld so groß ist mir gegenüber, entscheide ich mich jetzt zu vergeben, weil du mir noch so viel, unendlich viel mehr vergeben hast. Seht ihr, in den meisten Fällen, wo wir quasi Opfer wurden von jemandem, sind wir auch irgendwo Täter. Wenn wir jemandem helfen wollen, dem Ungerechtes angetan wurde, dann geht es, die Hilfe kommt immer nur so, dass er in sein Herz schaut. Und dass er fragt, Gott, wo habe ich mich verschuldet? Wo habe ich nicht vergeben? Weil die Peinigung, die kommt wegen meiner Reaktion, nicht eigentlich wegen der Tat. Ist das nicht eigenartig? Wir denken immer, das Schlimme, das ich mich in meinem Leben erlebt habe, ist wegen dem und dem, was mir passiert ist. Aber eigentlich, die Peiniger in meinem Leben sind da wegen meiner Reaktion auf die Dinge, die mir passiert sind. Das tönt für gewisse fast unglaublich und sie denken, ist doch nicht möglich, der ist doch schuld. Wenn der nicht gewesen wäre, zum Beispiel mein Vater oder mein Ex-Mann oder irgendjemand, dann ging es mir besser. Aber eigentlich, es geht immer darum, wie reagiere ich auf eine Verletzung. Und seht ihr, das fängt schon an beim kleinen Kind. Jedes Kind erlebt Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, wenn es auf diese Welt kommt, weil diese Welt ist eine unvollkommene Welt. Und Gott hat jedem Kind Eltern gegeben, die eigentlich das Bild vom Vater Gott zeigen sollten, aber die meisten Eltern, wenn nicht alle, versagen darin. Und dem Kind widerfahren Ungerechtigkeiten und Schmerzen. Wir haben alle da Geschichten zu erzählen. Und jedes kleine Kind von Anfang an hat die Wahl eigentlich, dann in seinem Herzen zu reagieren auf diese Ungerechtigkeiten, die ihm begegnen. Und seht ihr, eigentlich, eben, es ist so eine zwiespältige Sache. Wenn wir sehen, wie ein kleines dreijähriges Kind, sagen wir mal, sexuell missbraucht wird. Wer kann dann diesem Kind vorwerfen, dass es wütend wird? Wer kann dann diesem Kind vorwerfen, dass es in seinem Herzen diesen Vater hasst? Eigentlich niemand. Es ist, man kann sagen, menschlich gesehen eine normale Reaktion. Das stimmt. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist, geistlich gesehen, kommt ein Fluch auf dieses kleine Kind, weil es in seinem Herzen seinem Vater flucht und ihn nicht ehrt. Und seht ihr, das tönt fast ungerecht, wo man denkt, ja, das Kleine, das kann doch nichts dafür. Nein. Aber seht ihr, Satan fragt nicht danach, ob jemand etwas dafür kann oder nicht. Satan kommt einfach dort hinein, wo ihm eine menschliche Seele das Herz öffnet. Und das ist egal, wie alt solch ein Mensch ist.